Amen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Gott will dich Dinge tun lassen, die du in eigener Kraft eigentlich gar nicht tun kannst. Das ist so eine Sache. Es ist eine Sache, wenn ein Elefant eine Maus den Berg hinaufträgt. Der Elefant merkt es überhaupt nicht. Die Freunde der Maus, die stehen am Wegesrand und schreien, wirk ihn, Egon! Aber der Elefant, der walzt einfach nur weiter und der hört nur vielleicht Fiepen am Wegesrand, das juckt den überhaupt nicht. Ob der Egon ihn wirkt oder nicht, ja, mit seinen Mäusehänden, kannst du vergessen, ist nichts Besonderes. Wir würden nichts anderes erwarten, als dass der Elefant die Maus den Berg raufträgt. Ich habe versucht, eine künstliche Intelligenz dazu zu bringen, eine Maus, einen Elefanten den Berg rauftragen zu lassen. Hat nicht geklappt. Hat es nicht verstanden, diese künstliche Dummheit. Okay, ich habe es bestimmt x-mal probiert und es ist nichts dabei rausgekommen, sonst hätte ich euch das Bild gezeigt. Denn es ist ja die Sache, schau. Es ist eine Sache, wenn ein Elefant eine Maus den Berg raufträgt, es ist was vollkommen anderes, wenn eine Maus einen Elefanten den Berg raufträgt. Stimmt das? Wenn die Freunde der Maus dann klatschen, dann verstehe ich das, dann ist das nachvollziehbar. Und der Elefant, der wundert sich wahrscheinlich auch. Was ist denn jetzt los mit mir? Wie komme ich jetzt diesen Berg hier hoch? Ja, das ist was Besonderes. Mighty Maus, ja. Geht den Berg rauf mit einem Elefanten in der Hand. Das ist das Verwunderliche, das käme in die Zeitung. Einfach deswegen, weil die Maus Dinge tut, die sie eigentlich überhaupt nicht tun kann. Stimmt oder stimmt? Und jetzt stehe ich hier und sage zu dir, dass Gott für dich Elefanten hat, die du den Berg rauftragen sollst, und zwar nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Wirklich, wie gibt's das? Ja, und vielleicht um die Frage auch gleich zu beantworten. Belastet uns Gott jemals über unser Vermögen hinaus?
Nein.
Doch! Er belastet uns sehr wohl gewaltig über unser Vermögen hinaus. Frag mal die Maus, die den Elefanten trägt. Die kann das überhaupt nicht. Wenn Gott sie verlässt, auch nur einen Moment, ist sie geliefert. Und außerdem sagt das nicht nur ich, sondern es sagt tatsächlich Paulus im zweiten Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 1, ich denke es ist Vers 8, da heißt es, dass Paulus über Vermögen belastet wurde, dass er sogar in sich selber das Todesurteil empfangen hat. Also es ging nicht mehr weiter. Ich schaue mich so an, ich lese es euch vor. Es steht wirklich in der Bibel. Ich denke, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, jetzt pass mal auf. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Wir wurden über Vermögen belastet, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Gott aber, Punkt, Punkt, Punkt. Tja, manche zerbrechen an ihren Aufgaben und manche triumphieren. Und der Herr hat mich heute Morgen vor dich hingestellt, um dir beim Triumphieren zu helfen und das Zerbrechen jetzt mal gut sein zu lassen. Amen. Gott lässt sich Dinge tun, die du eigentlich gar nicht tun kannst. Ich muss den Vers anbringen, denn der passt immer in solchen Situationen. Und zwar Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, zum Ende des Kapitels hin, da heißt es, dass Gott den Jünglinge ermatten und junge Männer ermüden. Jünglinge, ihr wisst schon, das sind diejenigen, die in einem Satz über kleine Häuser springen können. Das sind die sich für unbesiegbar und unzerstörbar halten. Wer war auch mal 17? Wer hat sich für unzerstörbar gehalten mit 17? Also ich. Okay. Aber sogar die ermatten, sogar die müssen nachts schlafen. Und dann sagt der Herr, diejenigen, die auf ihm vertrauen, die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Die fahren auf mit Flügeln wie Adler. Jetzt frage ich dich, kann ein Mensch fliegen? Nö, es sei denn, Gott verleiht ihm Flügel. Vergiss Red Bull. Okay? Es sei denn, Gott verleiht ihm Flügel, ansonsten kann er nicht fliegen. Du kriegst von Gott heute Morgen, pass auf, eine Salbung verpasst, eine geistliche Zuteilung verpasst, die dir die Lasten, die du mit dir herumträgst, mit Leichtigkeit tragen lässt. Es wird Zeit für diese Entlastung Gottes bei dir. Also sei offen und hör zu, Gott gibt dir heute Morgen eine übernatürliche Zuteilung an Kraft, dass du dauerhaft Lasten tragen kannst, die dir eigentlich zu schwer sind. Ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen nicht den Fehler von Elia machen. Pass mal auf, der Fehler von Elia war nämlich folgender. Elia ist mal in die Wüste hineingerannt und dort hat er sich hingelegt, wollte sterben. dann weckt ihn ein Engel auf in dieser Gemütsverfassung, in der er jetzt ist. Kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als dass dir ein Engel erscheint. Ich meine, stimmt's oder stimmt's? Du bist niedergeschlagen, du willst sterben, du hast Satan überhaupt, alles sind gegen dich, niemand mag dich und du hast versagt, zumindest in deinen eigenen Augen, und jetzt legst du dich hin und willst sterben. Stattdessen weckt dich ein Engel und sagt, hier, iss und trink, entspann dich, iss und trink. Ich weiß nicht, wie das für dich wäre, aber ich sehe Engel ziemlich selten. Bisher habe ich genau 0 Engel gesehen. Wenn also mir ein Engel erscheinen würde, dann wäre das ein Highlight in meinem Leben. Dann würde ich meinen Enkeln noch davon erzählen. Wem wird es wahrscheinlich genauso gehen? Okay. Was macht Elia? Er schaut auf diesen Brotfladen, auf dem heißen Stein gebacken. Er sieht das Wasser. Er mümmelt vor sich hin. Er trinkt. Er legt alles wieder hin und schläft weiter. Also keine Begeisterung, keine Entlastung, keines jetzt geht's los. Nichts davon. Obwohl er einen leibhaftigen Engel Gottes gesehen hat. Hallo? Der Engel, der weckt ihn noch einmal auf und sagt, iss und trink, denn der Weg ist zu weit für dich. Durch dieses Essen und Trinken, durch den Gehorsam dem Engel gegenüber, bekommt Elia jetzt Kräfte, die er nicht hat, um Dinge zu tun, die er nicht tun kann. So isst er also jetzt nochmal und er trinkt nochmal und dann geht er in der Kraft dieser Speise. In der Kraft dieser Speise geht er 40 Tage durch die Wüste bis an den Sinai. Der Sinai liegt in der Sinai-Wüste. Also bei dir heißt es vielleicht Horeb, aber das ist derselbe Berg. Und er ist nicht gut drauf in dieser Zeit. Er isst nichts, er trinkt nichts. 40 Tage lang. Wer kann 40 Tage nichts essen und nichts trinken aus eigener Kraft? Niemand. Und er schlappt durch die Wüste. Und ich war schon in dieser Wüste, also nicht in der Sinai-Wüste, aber in der Wüste, in der der Engel den Elia gespeist hat, ist die Negev-Wüste. In der Negev-Wüste ist es heiß, bullenheiß. Wer war mit in der Negev-Wüste seinerzeit? Eine ganze Reihe von uns war nämlich mit dabei. Wir waren in so einer antiken Kupfermine. Da war es noch heißer. Wie die damals gearbeitet haben, weiß ich nicht. Na, du gehst dann quasi in den Bus und bist froh, wenn dich die kalte Luft wieder hat. Und dann gluckerst du dein Mineralwasser weg, dass es nur so zischt. Und er liegt da, steht auf und wandert in dieser Hitze 40 Tage, ohne zu essen, ohne zu trinken. Hammer. Und jetzt pass auf, er ist nicht gut drauf in dieser Zeit. Er sagt nicht, schau mich an, das ist schon der 13. Tag, an dem ich weder gegessen noch getrunken habe. Gott ist mit mir, der Herr erhält mich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der Herr erhält dich. Denn der Herr erhält nämlich auch dich und du merkst es nicht, du siehst es nicht, du übersiehst es ganz einfach. Er erhält dich, Tag für Tag gibt er dir neue Kraft und du schleppst dich so durch die Kulissen deines Lebens und merkst überhaupt nicht, dass du hier was tust, was du eigentlich gar nicht tun kannst. Wisst ihr, Gott macht sowas durchaus. Er steckt dich in einen Arbeitsplatz, in dem alle besser ausgebildet sind als du und er schäft dich auf dem Kickhard. Macht er. Hat er mit mir schon gemacht, kann sein, dass du in dieser Situation bist. Hat er mit dem König David gemacht. Der König David war der beste Arbeiter in der Firma vom König Saul. Also der war damals noch nicht König David, sondern der war einfach nur David, der junge Mann. Und er hat für den gearbeitet, für den alten Chef Saul. Und der Saul war so neidisch, dass er ihm überall nur Schwierigkeiten gemacht hat. Er hat ihn schlecht gemacht, wo er konnte. Er hat versucht, ihn zu sabotieren, wie er konnte. Und er sagt, ja, Pastor, das kann ich nachvollziehen. Zum Schluss war es so, dass David fliehen musste und der Saul den verfolgt hat. Quasi gegen seine Mitarbeiter, wir würden heute sagen, prozessiert hat. Ihn auf jeden Fall durch die Prärie gescheucht hat. Und es ging nicht nur ein Jahr, es ging nicht nur 5 Jahre, es ging 10 Jahre lang so. Überleg dir mal, 10 Jahre lang prozessieren, 10 Jahre lang nerven, 10 Jahre lang. Und Gott hat ihn dabei gelassen. Er hat ihn in dieser Situation gelassen, aber er hat ihn nicht allein gelassen. Er hat ihm in dieser Situation immer die nötige Kraft gegeben, zum nächsten Tag zu kommen. Hat er gemacht. Er ist nie gescheitert. Er hat ihn auch nie in die Hand seines Feindes fallen lassen, der Herr. Einmal war es so, dass David auf der einen Seite des Hügels war und Saul mit seiner Elitetruppe auf der anderen. Und so sind sie jetzt um den Berg gegangen. Ja. Und beinahe hätte Saul ihn bekommen. Der hat sich schon gedacht, jetzt mache ich eine Gabel. Jetzt gehen wir von links und von rechts um den Hügel und dann haben wir ihn. Und von oben kommen wir auch noch. In dem Moment sieht der König einen Reiter reiten, auf ihn zugaloppieren. Die Staubwolke hinter sich in der heißen Hitze. Und er kommt auf ihn zu, der zügelt das Pferd, springt runter und sagt, König, König, schnell, die Philister sind ins Land eingefallen. Saul hat seine besten Mitarbeiter verfolgt. Sei du nicht so dumm. Und wenn du ein Chef bist, sei froh, dass du einen fähigen Mitarbeiter hast und werde dann nicht neidisch, sondern fördere den. Naja, auf jeden Fall musste Saul abziehen und sich um die eigentlichen Feinde Israels kümmern. Und David, der ist wieder weitergezogen. Oh, happy day, hat die Gitarre ausgepackt und hat gesungen. So, brrrr, ja. Und es war alles gut. Manchmal macht Gott sowas. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, warum hast du den David 10 Jahre lang so geplagt? 12, 13 Jahre lang so geplagt. Warum? Und die Antwort war, dass der, wenn er König ist, andere nicht so behandelt, wie er behandelt worden ist. Schau, wenn du jetzt besonders leidest unter deinen Vorgesetzten, dann deswegen, dass du, wenn du selber Vorgesetzter bist, andere nicht so leiden lässt. Siehst du die Weisheit des Herrn? Er hat ihm einerseits die Kraft gegeben, durchzuhalten, andererseits hat er ihn vorbereitet. Gott ist nämlich ein multitasking-fähiger Gott, der immer mehrere nützliche Sachen auf einmal im Sinn hat. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Amen. Mit David ging es nur einmal richtig den Berg ab, als er im 1. Samuel Kapitel 27 beschlossen hat, eines Tages findet mich Saul ja doch. Er hat die erhaltende Gnade Gottes in Frage gestellt. Eines Tages kriegt er mich doch und dann geht's mir so wie dem Goliath. Dann machen sie mich einen Kopf kürzer. Er hat die Zuversicht weggeworfen. Er hat nicht mehr gesagt, danke Herr, dass du hinter den Kulissen wirkst, sondern er hat aufgegeben. Er ist nach Gath gegangen, in die Heimatstadt von Goliath. Und dort hatte da seine Seele dann ein wenig Ruhe. Der König hat sich gedacht, diesen Elitekämpfer hier, diesen David, diesen Besieger von Goliath, diesen Helden Israels, den lasse ich mal lieber nicht in meiner Stadt. Dann hat er ihm eine eigene Stadt zugewiesen, Ziklag. Und als David mal unterwegs war auf Geschäftsreise, sind Räuber gekommen und haben die ganze Stadt geplündert, inklusive sein Haus. Haben seine Frau, seine Kinder, alles mitgenommen. Und dann war es wirklich schlimm. Dann, als er in eigener Kraft in Ziklag gelebt hat, da hat er Probleme gehabt. Und da sind dann seine eigenen Leute, die durch dick und dünn mit ihm gegangen sind, die sich ihm verkauft haben mit Haut und Haaren, die haben sich gegen ihn entschlossen. Also entscheide dich nie gegen die Zuversicht und schmeiß nicht die Flinte ins Korn, denn der Herr, der lässt dir erhaltende Gnade zufließen. Amen. Wichtige Sache, wenn du die Zuversicht wegwirfst, dann wirfst du den Sieg weg. Wenn du aber sagst, hey, Gott gibt mir erhaltende Gnade, Gott erhält mich, Gott lässt mich Dinge tun, die ich in eigener Kraft nicht tun kann, dann bist du in der richtigen Richtung unterwegs. Und dann wirst du diese Kräfte aufmerken. Dann stellst du fest, wenn alle anderen links und rechts schon längst umgefallen sind, du bist immer noch der Letzte, der stehen bleibt. Also der Letzte, der steht, ja, der immer noch weiterkämpft, der es irgendwie geschafft hat. Und der Herr, der ist da wirklich, wirklich interessant. Der Herr, der gibt dir Kraft für unmögliche Situationen. Der Herr sagt zum Beispiel der betrunkenen Disco-Besucherin, ich gebe dir Kraft, dieses unerwartete Kind jetzt richtig zu betreuen. Denn es gibt durchaus auch Mütter, ja, die keine Lust haben, Mutter zu sein, die auf überraschende Weise zum Kind gekommen sind. Und was machen die jetzt? Kind weggeben ist eine Lösung. Es gibt andere Lösungen, über die brauchen wir gar nicht reden, die sind vollkommen indiskutabel. Aber die beste Lösung ist die, dieses Kind ganz einfach zu bejahen und zu sagen, ja gut, jetzt habe ich's. Gott ist willig und in der Lage und wird dir die Kraft geben, eine gute Mutter für dieses Kind zu sein und Spaß dran zu haben. Er lässt das Richtige passieren. Ich habe das schon erlebt vor Jahrzehnten, okay? Habe ich da mal jemanden gekannt. Eine junge Frau, die ein Kind bekommen hat und die Familie hat es gar nicht gemerkt. Die war sehr, sehr jung und hat heimgewohnt und die haben es gar nicht gemerkt, dass sie schwanger war. Und dann hat er das Kind gehabt und wollte es dringend loswerden, wusste nicht, wohin damit. Und dann gab es einige einiges Gedue, natürlich, logisch. Und waren einige nicht schöne Szenen dabei. Nur die Sache war dann die, die Mutter hat das Kind dann angenommen. Und dann hat's auch tatsächlich einen jungen Mann gegeben, der diese ledige Mutter heiraten wollte. Der sie genommen hat, trotz Kind, obwohl es nicht von ihm war. Und überhaupt, und soweit ich weiß, sind die jetzt halt so eine harmonische Familie und ist alles gut. Gott gibt Gnade auch in diesen Situationen. Amen. Oh Mann. Ja, da kann man viel drüber sagen. Machen wir jetzt heute Morgen auch. Lass mich noch ein paar Sachen anbringen hier. Nochmal, Jesaja Kapitel 40, 29 bis 31. Ich lese es, weil es so schön ist. Er, der Herr, gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Sag mal, in Fülle. Also nicht nur ein bisschen, ja, da hast du, sondern in Fülle. Soll richtig flutschen. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer fallen hin, die aber auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Der Herr, der holt dich vielleicht aus deiner Situation nicht raus, aber er gibt dir Kraft, mit dieser Situation souverän umzugehen. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Amen. Okay, Pastor, wie kriege ich diese Kraft in größerem Maß? Du musst die Dinge tun, von denen du weißt, dass sie Gott gefallen. Dazu muss dir kein Engel erscheinen. Es ist vollkommen unnötig, auf einen Engel zu warten oder auf ein besonderes Wort zu warten, auf eine Weissagung von einem Propheten, der als Gastsprecher kommt oder sonst was. Tu einfach Dinge, von denen du weißt, dass sie Gott gefallen. Very simple. Ganz einfach. Und dann passiert's. Dann passiert dir, was Jesus auch passiert ist. Jesus saß in der heißen Sonne Samarias am Brunnen. Und seine Jünger waren in der Stadt, um was zu kaufen. Und sie haben sich Zeit gelassen. Und Jesus hat sich unterhalten mit einer Frau, die Gott der Vater zu ihm geschickt hat. Und er führt sie zu Jesus. Also er führt sie in den Glauben hinein. Und Jesus schaut frisch aus, als seine Jünger kommen. Und er schaut viel besser aus, als sie ihn gelassen haben. Er war müde und abgekämpft. Er war erschöpft. Und jetzt, nach dem Gespräch mit dieser Frau, da scheint er fit und dynamisch, was ist denn mit dem passiert? Rabbi, komm, iss. Petrus reicht ihm einen Hamburger. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt, sagt er zu seinen Jüngern. Und seine Jünger sagen, wer hat ihm denn was gegeben? Und Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Einfach Dinge tun, die Gott wohlgefallen, gibt dir Kraft, gibt dir Ausdauer, gibt dir neues Leben. Es kann sein, dass wenn du mit jemandem über Jesus sprichst, ganz einfach auf deinem Level, mit deinem Erkenntnisstand, dass plötzlich ein Leben in dich hineinfährt und du Dinge sagst und Sachen weißt, von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie weißt. Und diese Person steht da und argumentiert vielleicht ein wenig, aber sie kann der Kraft und der Weisheit, in der du sprichst, nicht widerstehen. Passiert uns ab und zu, wenn wir ein Seelsorgegespräch haben und jemand ist wirklich offen. Dann telefonierst du und dann erscheint es, als ob eine Stunde nur 10 Minuten gedauert hätte. So viel Wumms und so viel Energie und so viel Power ist da. So kannst du auch mit deiner Arbeit gehen, so kannst du mit allen Aufgaben gehen, die du so hast. Wenn der Herr dir die entsprechende Kraft gibt, hineinbläst in diese Situation mit seinem Atem des Lebens, dann ist es so. Und entsprechend war es eben bei dieser Frau, mit der Jesus ganz einfach über Gott geredet hat. Er war wieder fit und frisch. Und seine Speise, das Speise macht stark, richtig? In der Kraft der Speise ist Elia 40 Tage gelaufen, ohne essen zu müssen. Und Jesus sagt, meine Kraft, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und es ist jetzt kein Engel dem Herrn erschienen, der ihm gesagt hat, red mit dieser Frau, sondern er kam einfach zwanglos ins Gespräch, hat dann über die richtigen Themen geredet, hat nicht über diesen geschimpft oder über jenen oder über die Regierung oder sonst was, sondern er hat über das richtige Thema geredet und plötzlich hatte er Energie, die er vorher so nicht hatte. Finde ich gut, halt mal fest. Es ist eigentlich nicht schwer. Mach einfach, was du weißt, das richtig ist und gut ist und der Herr segne dich. So, Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Wenn ich mir die Apostelgeschichte anschaue, dann kann ich mir das gut vorstellen. Dem blieb gar nichts anderes übrig. Er sagt aber, er beendet diesen Satz mit den Worten, nicht aber ich habe gearbeitet, mehr als alle anderen, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war oder mit mir ist seinerzeit immer noch. Die Gnade Gottes hat ihm geholfen, diese schwierigen Situationen zu packen. Ich meine, les mal, was er sagt. Pass auf, ich lese es euch vor. 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 6. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz, diese göttliche Kraft, diese phänomenale Zuteilung des Geistes in irdischen Gefäßen, damit die überragende Kraft Gott zugerechnet wird und nicht uns. Also Paulus hat rein äußerlich nicht so viel hergemacht, wie jetzt der Saul, der König seiner Zeit. Der war groß und stark und sah besser aus als alle anderen in Israel. Von Saul heißt, also Saulus von Tarsus, von Paulus heißt, dass er eher klein war. Paulus heißt übrigens der Kleine. Nomen ist vielleicht Omen, ja. Außerdem hatte er, sagt man, O-Beine und eine Glatze. Und predigen konnte er auch nicht besonders gut. Haben die Korinther von ihm behauptet. Ja, die Rede ist zu verachten. Und mal ganz ehrlich, wenn du seine Briefe liest, da geht ein Satz los. Und der Satz zieht sich über 25 Seiten. Und auf der 26. ganz oben kommt endlich das Verb. Reich gemacht mit einer Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Bahnhof, Bahnhof. Sogar Petrus sagt, die Briefe von Paulus, tief, tief, so tief, dass sie manche gar nicht verstehen. Und es ist wirklich so. Du musst dich da hinsetzen und das erst einmal auf dich wirken lassen. Und jetzt stell dir mal vor, der predigt so. Wenn sich da was tut, wenn da irgendwie was passiert in deinem Herzen, dann ist es der Geist Gottes gewesen und nicht seine rhetorische Fähigkeit. Na, denn über was hat er gepredigt? Keine Ahnung, aber ich habe mich bekehrt. Oh Gott, ja. Hammer. Und Paulus sagt, ja, wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Also mach dir mal nicht so viel Kopf über deine eigenen Fähigkeiten. Der Herr hat dich in der Hand. Dreh dich mal nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du bist in seiner Hand. Amen. Paulus, pass auf, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überragende Kraft Gott zugerechnet wird. Wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Wir sind niedergeworfen, aber nicht getötet. Wir sterben für Jesus, wir tragen das Sterben Jesu am Leib herum. In anderen Worten, wir erleben alle möglichen Schwierigkeiten, damit auch das Leben Jesu, hier die Auferstehung aus Problemen, an unserem Leib sichtbar wird. Ja, das sagt er. Schau, Sachen, die dich umwerfen sollten, werfen dich nicht, einfach nicht um. Die Fähigkeit und das Vermögen im Feuerofen, in der Löwengrube zu überleben, eine Steinigung zu überleben, diese Kraft kommt von Gott. Ich meine, überleg dir mal. Es kommt ein durchgeknallter König. Die Regierung kommt zu dir und sagt, wir wollen jetzt, dass du unseren goldenen Götzen anbetest. Nebukadnezar hat es mit den Juden seinerzeit gemacht in Babylon. Heute kommen sie vielleicht mit irgendwelchen anderen Gesetzen, die vollkommen indiskutabel sind und legen gewaltige Strafen obendrauf. Wenn du also dies oder jenes sagst oder tust, dann musst du blechen wie ein Blöder. Ja, gab es schon immer. Solche Situationen gab es schon damals auch. Jetzt kommt Nebukadnezar und sagt, ihr Juden, Schadrach, Meshach, Abednego, beugt euch auch nieder vor meinem goldenen Götzen. Und die sagen, König, es ist so, wir sind Juden. Wir haben Erfahrungen mit goldenen Götzen. Wir haben schon mal uns niedergeworfen vor einem goldenen Kalb, damals in der Wüste. Es war vor deiner Zeit, König, aber die Erinnerung ist noch frisch. Damals sind an einem Tag 3000 gestorben wegen dieses Götzendienstes. Und wir werden unseren Gott jetzt definitiv nicht provozieren, dadurch, dass wir dein Götzenbild anbeten. Machen wir nicht. Dann schmeiße ich euch in meine künstliche Hölle, die ich euch geschaffen habe. Seht ihr diesen Feuerofen? Und sie schauen in diesen Feuerofen und der ist riesig groß und der röhrt vor Flammen. Und alle, die sich nicht beugen wollen, die werden da reingeworfen. Und sie sagen, König, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und egal, was du mit uns machst, wir werden uns vor deinem Götzen nicht beugen. Der König ist stocksauer, lässt sie binden und wirft sie in den Ofen hinein. Es ist eine Situation, die sie über ihr Vermögen fordert. Vollkommen unmöglich, dass du sowas überlebst. Der König geht, ärgert sich, brüllt rum und dann sagen sie, Majestät, schau mal in den Ofen. Und Majestät schaut in den Ofen und er sagt, wir haben doch 3 reingeworfen. Wieso sind da jetzt 4 drinnen? Und wieso laufen die da frei herum? Wir haben sie doch gebunden. Lass das mal einsinken. Gott hat seinen Engel in die Verfolgung, in die Flammen hineingeschickt. Und alles, was verbrannt ist, waren ihre Fesseln, waren ihre Gebundenheiten. In der Versuchung, in der Verfolgung sind ihre Gebundenheiten von ihnen abgefallen. Sie haben ein tieferes Gotteserlebnis gehabt als je zuvor. Sie haben den Herrn selber gesehen in den Flammen, nicht außerhalb der Flammen, in den Flammen. Gott hat sie nicht vor den Flammen bewahrt, er hat sie in den Flammen bewahrt. Und vielleicht bewahrt er dich auch nicht vor den Flammen, aber er bewahrt dich dann in den Flammen. Lass das mal einsinken, lass das mal richtig einsinken. Selbe ist dann mit Daniel in der Löwengrube passiert. Der Herr hat ihn nicht vor der Löwengrube, vor diesem schlimmen Gefängnis bewahrt, er hat ihn im Gefängnis bewahrt. Stell dir mal vor, du kommst in die moderne Löwengrube. Du kommst ins Gefängnis und du kommst mit Leuten zusammen, Mördern, Vergewaltigern, Totschlägern, Leuten, die einen Dachschaden haben. Mit denen bist du jetzt zusammen. Das sind menschliche Löwen, verstehst du? Das sind Leute, die keine Rücksicht auf deine Befindlichkeit nehmen, auf deinen hohen Stand als Minister, den du gerade noch hattest. Plötzlich bist du im Gefängnis unterwegs unter Mördern, unter Totschlägern, unter Leuten, die dermaßen Gesichter haben, von denen du gar nicht weißt, was du jetzt davon halten sollst. Du bist mit Leuten zusammen, die absolut ungemütlich sind. Und die sind höflich und freundlich, die sind nett zu dir. Diese Visagen sind nett zu dir. Helfen dir aus, respektieren dich. Und dann kommst du aus dem Gefängnis wieder raus und die, die dich ins Gefängnis gebracht haben, die versucht haben, deine Existenz zu zerstören, die kommen jetzt an deine Stelle. Und denen geht's ganz anders. Denen passiert das, was sie dir zugedacht haben. Gott hat dich bewahrt, deine Feinde bewahrt er nicht. Deswegen ist es so saudumm, Christen zu verfolgen. Danke für das Donner der Amen, aber es ist trotzdem so. Ist das gute Nachricht? Sagst Pastor, ich weiß nicht so genau. Ich will eigentlich nicht in den Knast. Gut, lass uns das Thema wechseln. Wir haben ja schon einiges jetzt miteinander besprochen. Lass mich vielleicht auf Folgendes noch eingehen. Es gibt einen erhaltenden Segen. Im 5. Mose, Kapitel 29, Vers 4. Und auch im Psalm 105, Vers 7, falls du die Notizen machst, steht es. Da steht Folgendes. Gott sagt, ich habe euch, Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste erhalten. Eure Kleider sind nicht zerschlissen. Euer Schuh an eurem Fuß ist nicht zerfallen. Bewahrende Gnade. Gott hat denen die Güter, die sie hatten, jetzt nicht durch neue ersetzt, sondern er hat die sie hatten, bewahrt. Steht wirklich in der Bibel. Und es war kein Strauchelnder, das bedeutet kein Gebrechlicher, kein Kranker, unter ihren Stämmen, unter den Stämmen Israels in der Wüstenzeit, in der sie gewandert sind. Gott hat sie gesund gehalten in einer ungesunden Umgebung und er hat danach geschaut, dass ihr Outdoor, obwohl es uralt war, nicht kaputt gegangen ist, obwohl ihre Klamotten, obwohl sie nicht mehr neu waren, nicht irgendwie schlecht geworden sind. Er hat sie erhalten. Erhaltende Gnade, meine Damen und Herren. Ja, das ist auch gut. Manchmal ist sowas nötig, vor allem wenn du jung bist und gerade beginnst, dann ist es gut. Schau, da kannst du dir nicht alle paar Jahre ein neues Auto kaufen, geschweige denn von einer größeren Wohnung oder so, du hast einfach nicht das Geld dafür. Du lebst von der Hand in den Mund quasi. Gott wird dich erhalten. Gott wird auch dich in deiner Situation erhalten. Er wird dafür sorgen, dass Dinge nicht kaputt gehen und Sachen länger halten als gedacht und so weiter und so fort. Diese Sachen wird er machen. Das ist gute Nachricht für manche von uns. Amen. Denn der Herr, der schaut erstmal, ob du das Reichtums und so weiter, den er für dich hat, würdig bist. Bist du ein Geber oder bist du eher das Tote Meer? Ja, bist du das Genezareth, durch den das Wasser durchfließt? Oder bist du das Tote Meer? Es kommt alles bei dir an, aber es geht nichts mehr raus. Das Tote Meer ist tot, weil es tot ist. Also heißt tot, weil es tot ist. So, und ihr Lieben, wir sind unter einem besseren Bund, einem neuen Bund. wenn er die im Alten Testament erhalten hat, dann erhält er uns erst recht. Amen. Amen. Lass mir auch noch was eingehen. Wird oft übersehen. Lass mir auf Bathseba noch mal ganz kurz eingehen. Bathseba wurde von ihrem Chef nach allen Regeln der Kunst verführt. Jetzt hat sie ein Kind. Ist aber schon verheiratet, allerdings nicht mit dem Vater des Kindes. Und jetzt zieht der Vater des Kindes, der Chef, Strippen. Und dein Mann kommt tragischerweise ums Leben. Der Mann, den du liebst, der Gefährte deiner Jugend, der stirbt jetzt plötzlich. Hier im Krieg an der Front. In einer anderen Situation wäre es vielleicht ein kaputter Bremsschlauch gewesen und er hat einen Autounfall, ganz, ganz schlimm. Und jetzt kommt der König an, jetzt kommt der Chef an und der heiratet dich. Aber du weißt ganz genau, was für einer das ist. Der hat neben dir noch viele andere Frauen auch. Damit musst du erst einmal zurechtkommen. Es ist nicht so, dass ihr euch in aller Unschuld bei den Mitarbeitern der Gemeinde vielleicht kennengelernt habt. Am Anfang gedacht habt und nach einem Jahr dann, plötzlich was entwickelt hat. Nö, das war ganz anders. Das war in der Glut der Leidenschaft und dann ist es eben passiert. Und sie konnte sich nicht wirklich dagegen wehren. Denn gegen einen König wie David, magst du nichts, da sagst du nicht nein. Da sagst du ja, Majestät, und ziehst dich aus. Nicht witzig. Und jetzt ist es in der Situation. Stell dir die Situation mal vor. Ja, jetzt bist du also verheiratet mit jemandem, der definitiv reich ist und schön ist und beliebt ist und überhaupt, der dir Türen öffnet, die sonst ungeöffnet blieben. Aber von wegen Zuneigung, Liebe und von all diesen Dingen, nee, wirklich nicht. So ist jetzt halt mit ihm verheiratet. Und sie weiß, er hat noch alle möglichen anderen Frauen. Du musst erst einmal zurechtkommen mit dieser Situation. Und du kommst aus der Situation nicht raus. Vielleicht steckst du auch in einer Beziehung fest, in der du auch eine Ehe fest. Beziehung, man muss doch heute klar und deutlich reden, ja? Wir sprechen von Ehe hier, nicht von irgendwelchen Beziehungen. Vielleicht steckst du auch in einer Ehe fest, die unbefriedigend ist. Was jetzt? Gott ist willig und in der Lage, dir aus deiner Situation das Beste zu machen und dir erhaltende Kraft zu geben. Da ist das Beste, was er dir geben kann, erhaltende Kraft. Denn du hast keine Garantie, dass sich der andere so ändert, wie du das gerne hättest. Du kannst nur dich ändern. Amen. Und vom Herrn eben diese Kraft empfangen. Und sie hat es gepackt. Sie ist zuversichtlich geblieben. Wenn man nachliest, was sie so sagt, dann ist sie vielleicht jetzt zwar eine bildschöne Frau, aber jetzt nicht irgendwie verschlagen. Oder bauernschlau ist sie auch nicht. Diplomatisch und hinterlistig und so weiter schon gleich überhaupt nicht. Sie ist die unschuldige Person. Leicht naiv. König wirklich? Ja, ein bisschen so. Wir sehen oft, wie sie Sachen sagt, die ihr andere in den Mund gelegt haben in der Bibel. Kannst ja deine eigenen Schlüsse ziehen, was das für eine Person war. Auf jeden Fall kommt sie eine Sage zum König und sagt, König, du bist alt und du hast doch mir versprochen, dass mein Sohn König nach dir wird. Und David sagt, ja, König, jetzt wäre eine gute Zeit, ihn einzusetzen, denn es ist schon Rebellion unterwegs im Land und ein anderer, der lässt sich jetzt als König feiern. In anderen Worten, irgendein Abteilungsleiter, der übernimmt jetzt schon die Firma und tut so, als ob der Chef schon gestorben wäre, der Senior. Und dann greift David noch einmal durch und er gibt ihrem Sohn, dem Salomo, dem gibt er den Thron. Und dieser Salomo, der ist auch total überfordert. Er sagt, Mensch, jetzt bin ich plötzlich König. Ich habe vollkommen andere Interessen. Ich will überhaupt kein Reich regieren. Was will ich mit dem Reich? Ich will was anderes. Habe eigentlich gedacht, ich arbeite jetzt auch mal so an meinem Rennstall und vielleicht an... Und solche Sachen, die haben den interessiert. Und jetzt plötzlich ist er also der König. Er hat sich auch vollkommen überfordert gefühlt. Er ist zu Gott gegangen mit weichen Knien und hat ihm ein großes Opfer gegeben. Ein finanzielles Opfer dargebracht. Und Gott ist gekommen und hat ihm gesagt, Bub, was willst du denn? Weisheit, ich bin ja jetzt König. Und Gott hat ihm die Weisheit gegeben. Er hat ihm die Kraft gegeben, diesem jungen Buben, diesem 19-Jährigen, vielleicht 20-Jährigen, der war noch keine 20. Der war ungefähr 18, 19, als David starb. Und in der Zeit ist er dann König geworden. Völlig überfordert. Möchtest du einen 18-jährigen Regierungschef haben? Obersten Richter, König, dessen Wort Gesetz ist? Eher nicht, oder? Möchtest du eher eine reifere Person, die schon gewisse Lebenserfahrung hat, möchtest du da haben? Ne? Wäre viel besser. Aber ist nicht der Fall. Dieser König ist es jetzt, dieser junge Mann ist es jetzt. Und er hat sich auf Gott geworfen und Gott kam ihm entgegen und hat ihm Weisheit gegeben, dass sich alle verwundert haben. Ich kann jetzt nicht mehr darauf eingehen, was das genau war. Ich möchte jetzt viel mehr auf noch was eingehen. Gott, ihr Lieben, wirkt hinter den Kulissen. Gott wirkt hinter den Kulissen und das musst du dir immer wieder in Erinnerung rufen. Wir vergessen es, auch ich. Wir vergessen es immer wieder. Dann sind wir in Situationen, mit denen wir momentan überfordert sind. Aber in Wirklichkeit hat der Herr schon längst die Fäden gezogen und lässt dir das Richtige passieren. Lass uns nochmal zu Josua Kapitel 2 gehen, da waren wir schon mal. Wir haben da eine Frau getroffen namens Rahab, eine Hure. Und diese Frau, die ist ja vom Generationenfluch zu einem Generationensegen umgestiegen. Sie war ja die Urgroßmutter vom König David und auf diese Art und Weise kam sie dann auch in die Ahnenreihe von Jesus selber, von Jesus von Nazareth. Diese Frau, eine eigentlich dem Untergang geweihte Kanaaniterin, die vertrieben werden sollte, die Gott aus dem Land haben wollte, wird zur Urmutter Christi. Und da gibt es so viele Facetten, so viele Ebenen in dieser Geschichte. Jetzt pass auf, ich möchte Folgendes heute raus. Diese Frau hat an Gott geglaubt. Sie hat zu Gott geschrien. Sie wollte mehr von Gott. Am liebsten wäre sie bei Israel mitgegangen. Aber sie ist ja eine Kanaaniterin, noch dazu eine Hure. Was macht sie? Sie kommt mit diesem Volk nie irgendwie in Kontakt. Und da passiert was. In der Stadt wird der Ruf laut, Israeliten sind unter uns, Israeliten. Und die Polizei fährt durch die Straßen und die jungen Männer, die denken sich, wo gehe ich jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin, die beiden Spione, die beiden Kundschafter? Sie können ja nicht irgendwo in einen Hausgang rein, ja? Die sind ja alle versperrt. Sie müssen in eine offene Tür. Und in einen Laden reinzugehen ist auch blöd, denn alle Kunden und der Ladeninhaber schauen die an und sagen, ihr seid doch Israeliten. Und dann sind sie aufgeflogen. So drücken sie sich also auf ihrem Weg in ein Haus mit der roten Laterne. Da ist das Licht schummrig. Ja, das sieht man nicht so besonders gut, weil da Sachen laufen, die man nicht so genau sehen soll. Und sie gehen da jetzt halt so hin, haben sich die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen und sie fliegen trotzdem auf. Rahab erkennt, dass es Israeliten sind. Und sie führt sie aufs Dach hinauf. Pass mal auf. Als diese Kundschafter eine offene Tür gebraucht haben, um sich zu verbergen, in dem Fall jetzt vor der Polizei Jerichos, hat Gott ihnen eine offene Tür gegeben. Gott hat schon von langer Hand geplant, dass hier ein Haus stehen wird, bei dem die Tür offen sein wird. Bist du noch dabei? Das hat er schon geplant, bevor die überhaupt jemals dran vorbeigingen. Als sie dann dran vorbeigingen, war es da. Außerdem hat er dieser Rahab in ihren Kopf gegeben, ach du, die Hurerei, die macht doch eigentlich gar keinen Spaß. Und überhaupt, ja, du willst doch eigentlich respektabel werden. Kauf dir Flachs und flechte daraus Seile. Jetzt hat sie also Flachs gekauft und hat diesen Flachs oben auf ihr Dach drauf geschichtet, einen ganzen Berg. Und als die Kundschafter sich jetzt verstecken mussten, lag dieser Berg Flachs genau schon da. Gott hat dieser Frau den Gedanken gegeben, kauf Flachs. Dann hat sie diesen Flachs gekauft und an die richtige Stelle gebracht. Und als die Israeliten es gebraucht haben, dieses Versteck, war es da. Und nachdem ja alle Türen zu waren, das Stadttor zu war und auch ihre eigene Tür zu war bei Rahab, da waren nur noch die Fenster offen. Aber zu einem Fenster aus der Stadtmauer von Jericho raus. Du machst das Fenster auf und schaust runter und da musst du schwindelfrei sein. Wie kommst du da jetzt raus? Wer hat so ein langes Tau bei sich daheim liegen, das ja so eine Last aushält? Rahab hatte genau so eine Schnur, so ein Tau, so einen Strick da, der stark genug war, um diese Leute auszuhalten. So hat sie den jetzt ums Schrankbein festgebunden, ja, hat es zum Fenster rausgelassen und diese Männer, die mussten da jetzt durch. Ne? Die haben runtergeblickt, aus dem Fenster raus, runter in die Tiefe. Dem einen ist schon schwindelig geworden, hat er wieder auf die Rahab geblickt, sah definitiv besser aus. fallbar war das wahrscheinlich, ja. Dann hat er sich mit geschlossenen Augen und betend über den Fenstersims geschwungen und hat die Beine baumeln lassen und ist dann langsam, aber sicher mit dem Herzen in der Hand und dem roten Seil, ja, runtergeklettert, bis er dann unten war. Und dort ist er dann stiften gegangen, ist abgehauen. Alles hat genau gepasst. Gott hat von langer Hand hinter den Kulissen Props, wie sagt man auf Deutsch? Die Requisiten hergerichtet, dass die das machen konnten. Finde ich gut. Sagst du, ja, das war damals. Ey, du, das passiert auch im Neuen Testament. Als Jesus nach Jerusalem einziehen will, geht er zunächst mal los und er schickt einige seiner Mitarbeiter voraus. Er sagt, wenn ihr an dieses und jenes Haus kommt, werdet ihr einen Mann sehen, der ein Gefäß auf dem Kopf trägt. Haben normalerweise nur die Frauen gemacht. Und dem folgt. Und wenn ihr dann dort seid, dann werdet ihr ein Eselsfüllen angebunden sehen, auf dem noch nie jemand geritten ist. Das bindet los und bringt es. Und wenn euch jemand stoppt und sagt, halt, was macht ihr? Haltet den Dieb. Dann sagt er ganz einfach, der Herr bedarf seiner. Und dann lassen sie euch in Ruhe. Jesus wusste, was passieren wird, weil alle Requisiten, die er jetzt gebraucht hat, für den Einzug in Jerusalem schon bereit lagen. Und die liegen auch für dich bereit. Auch dir wird der Herr im richtigen Moment die richtigen Türen öffnen. Du wirst empfinden, Mann, es geht zu Ende. Ich bin verzweifelt, es tut sich nichts auf. Und plötzlich, wups, tut sich doch eine Tür auf. Vielleicht eine vollkommen andere Tür, als du gedacht hast. Denn ich sag da mal eins, diese geheiligten Israeliten, die haben nicht gedacht, dass ich da jetzt die Tür zu einem Hurenhaus auftut. Aber es ist passiert. Gottes Wege sind manchmal wundersam. Aber sie funktionieren. Das ist doch wunderbar. Amen. Okay, lassen wir mit einem Satz enden heute Morgen, mit einem Vers. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Da heißt es, keine Versuchung, keine Prüfung, kein Test hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. In anderen Worten, was dir passiert, passiert anderen auch. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über das Vermögen versucht werdet. In deiner Bibel steht vielleicht, dass ihr nicht über euer Vermögen versucht werdet. Aber ich habe das im griechischen Urtext nachgeschaut. Ist falsch. Euer steht nicht da. Hier heißt es wirklich, Gott wird nicht zulassen, dass ihr über das Vermögen versucht werdet. Nicht über euer Vermögen. Natürlich wirst du über dein Vermögen hinweg versucht. Weit. Vielmehr heißt es da, Gott wird nicht zulassen, dass ihr über das Vermögen hinaus versucht werdet. Das Vermögen ist das Vermögen, die Fähigkeit, die Gott gibt. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Manchmal ist es eine interessante Tür, hinter der du interessante Leute triffst, die rein äußerlich vielleicht wirklich, wirklich schräg sind, aber im Herzen genau richtig sind. Sondern der euch mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Manchmal bringt Gott dich in Situationen, oft, eigentlich dauernd, bringt er dich in Situationen, die du ertragen musst. Hast du das gehört? Die du ertragen musst. Aber dann gibt er dir die entsprechende Kraft. Amen. Und dann bist du diese Maus, die hergeht und diesen Elefanten hernimmt, hochnimmt und den Berg hinaufträgt. Nicht bist es du, sondern es ist die Kraft Gottes mit dir. Die Wirkung ist verblüffend. Amen? Amen. Lass uns beten miteinander. Herr, wir kommen heute Morgen vor dich. Und manche von uns stecken in wirklichen Schwierigkeiten. Vater, du lässt jetzt ein Maß von Gnade und Kraft auf diese Geschwister übergehen. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du die offene Tür zeigst. Dass du den Kundschaftern die Rahab bringst. Die Person, Vater, die weiterhilft, dass du uns mit den entsprechenden Requisiten, Vater, die jetzt notwendig sind, mit dem Seil, mit dem Flachshaufen und so, in Verbindung bringst. Vater, tu die Türen auf, die du für uns bestimmt hast. Und Vater, wir danken dir, dass du genau das tust. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.